Was hätte ich geantwortet? Was ist das Wichtigste an meinem Glaubensverständnis? Jeder Jude zum Beispiel spitzte bei dieser Formulierung sofort die Ohren. Jeder Christ wird sich gespannt die Hände reiben. Die Juden hatten 613 Sonderverordnungen, um die Gebote zu klassifizieren und zu ordnen. Und im Konfliktfall war das ein Spektakel. Was würde der Rabbi Jesus sagen? Was ist das wichtigste Gebot? Und wer würde ihm zustimmen? Und ich als Christ habe mir gedacht, was heißt hier Gebot? Gebote und Gesetze sind gar nicht mehr wichtig. Jesus ist das Gesetzesende. Und nach dem Gesetz, so der Apostel Paulus, kann überhaupt gar keiner selig werden. Alles ist Gnade. Unser Predigttext, den wir heute gehört haben aus dem Evangelium, ist so ein Dialog zwischen zwei Fachleuten, kann man sagen. Zwei schriftgelehrte Rabbiner, Jesus und der andere. Und Ausgangspunkt ist eben diese Fragestellung. Vielleicht ist der ein oder andere beim Hören auch etwas gelangweilt gewesen. Mir ging es am Anfang auch so, dass ich dachte, boah, ja, mit dem Aufruf zur Liebe, da kannst du heute kaum noch jemanden hinterm Ofen vorlocken. Denn die Liebe untereinander, das ist schon fast, ja, wer will das definieren? Und dann erst die Liebe zu Gott. Mit der Liebe zu Gott kann man schon fast gar nichts mehr anfangen. Und außerdem, woran ist die denn erkennbar, habe ich mich gefragt. Jeder definiert Liebe anders. Und was ist denn die Liebe zu Gott? Also dachte ich mir, es lohnt sich, nochmal genau hinzuhören, was Jesus da antwortet. Und er zitiert als Jude für seinen Gesprächsgegenüber auch ein Jude das Alte Testament. Ein Theologe, ein Lehrer des Gesetzes, der wusste sofort, das berühmte Schema Israel, das tägliche Morgen- und Abendgebet, das die Juden beteten, in 5. Mose 6, Vers 4. Wenn die Folie jetzt da möglich ist. Das trugen die an einer kleinen Kapsel auf ihrer Stirn, das hatten sie an ihrer Haustür und wenn sie weggingen, dann küssten sie diesen Spruch und wenn sie wiederkamen, dann küssten sie diesen Spruch und immer war klar, das ist mein Ein und Alles. Und jeder rechtgläubige Jude, du konntest mitten in der Nacht dem sagen, hier 5. Mose 6, Vers 4, 100 pro, der wachte auf und sagte, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und der Rabbi, der Jesus zuhört, der will schon müde abwinken und sagen, ja, geehrter Rabbi Jeschua, das weiß ich alles. Da bringt Jesus eine Neuerung und das lässt ihn spitzohrig werden. Endlich mal ein neuer Gedanke, denn Jesus zitiert nicht nur dieses bekannte Gebet, sondern er fügt noch etwas anderes hinzu, etwas ganz anderes. Nämlich jetzt kommt dazu 3. Mose 19, Vers 18. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Aus diesen beiden zusammen macht Jesus also nur ein neues Gebot. Doppelgebot der Liebe. Und der Schriftgelehrte, der merkt, jetzt fängt es an, interessant zu werden. Übrigens, liebe Freunde und Geschwister, das ist mir auch aufgefallen. Wann immer ich glaube, für eine bestimmte Situation schnell ein Bibelwort parat zu haben, schnell eine biblisch unanfechtbare, richtige Antwort zu präsentieren, dann nimmt mich Jesus auf die Seite und sagt, Martin, Vorsicht, du sollst auch das andere bedenken. Und auf einmal ist alles, was mir so selbstverständlich schien, nicht mehr so selbstverständlich, wie es zu sein schien. Kann das sein, dass ich Gottes Wort zu schnell für allzu lieblose Antworten missbrauche? Sollte ich nicht vielmehr nochmal richtig hinhören? Und weil meine Neugierde noch nicht zufrieden war, habe ich mir 4 Merkwürdigkeiten aus diesem Text aufgeschrieben. Und diese 4 Merkwürdigkeiten, so empfinde ich sie jedenfalls, sind gleichzeitig meine Predigtgliederung. Also erstes Beispiel aus diesem Text, merkwürdig. In 5. Mose 6 steht nichts davon, Gott mit dem ganzen Denken, die Basisbibel sagt, mit dem ganzen Willen zu lieben. Jesus kennt doch das Alte Testament. Warum fügt Jesus das hier ein? Er kennt doch die Stelle. Was bietet er dem Pharisäer da jetzt, dem Schriftgelehrten da jetzt an? Zweiter Punkt, das Problem der Überforderung. Also ich bin von Natur aus gar nicht so zu dieser Liebe fähig. Ich frage mich, allen Ernstes, welchen Sinn macht das, dass Gott sagt, du sollst mich lieben, wenn ich diese Liebe aus mir selber gar nicht habe? Und übrigens, kann ich Liebe überhaupt befehlen? Los, du sollst mich lieben. Was soll das für eine Liebe sein? Und selbst wenn ich das anders übersetze und sage, ja, du wirst mich lieben, nein, werde ich nicht, ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich habe diese Liebe nicht in mir, lieber Gott. Dritter Punkt, mich provoziert das, dass Jesus sagt, die Liebe zu Gott ist genauso wichtig wie die Liebe zu meinem Nächsten. Stellt Jesus den Nächsten und Gott auf eine Stufe? Wenn das geht, würde ich jetzt gerne das Bild von Sieger Köder da reinnehmen. Da ist ein Mann dargestellt, der hat die eine Hand ganz weit hoch gereckt zum Himmel, also zu Gott, und die andere Hand weit hingestreckt zu den Menschen. Und ich gucke mir diese Leute da an und ich fantasiere jetzt mal ein bisschen, jeder kann auf dem Bild etwas anderes sehen. Da sind Verletzte, da sind Zweifelnde, da sind Ungläubige, Ablehnende, Trauernde, Fragende, Kritische. Könnte das sein, dass heute hier in der Kirche solche auch sitzen? Und sollte das wirklich wahr sein, dass Jesus sagt, diese hier, die Nächsten sind genauso wie Gott? Das fällt mir schwer. Und der vierte Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, der kluge Schriftgelehrte, der bekommt zum Schluss gesagt, er sei nicht ferne vom Reich Gottes. Ja, meine Güte, wo und wie wohl hätte der sein müssen, damit er drinne ist im Reich Gottes? Ist ja schon schön, wenn er nahe ist, bin ich doch schon froh. Andere von den Schriftgelehrten, da hat Johannes gesagt, ihr seid Otterngezücht und ihr seid Schlangenbrut und immerhin, der war ja nun schon mal nahe dem Reich Gottes, ist ja schon mal ein Vorteil. Meine Frage ist also, ab wann und wodurch bin ich dem Reich Gottes fern und wann bin ich drinne? Erstens, also es heißt ganzes Herz, ganze Seele, ganze Kraft. Und Jesus ergänzt ganzes Denken, holos thes dianoios dazu. Also Liebe, das ist klar, kardias, sie kommt vom Innersten und sie soll das Innerste des Menschen erreichen. Also Liebe braucht Herz. Dann Psyche, Seele. Jawohl, Liebe umfasst auch meine Fähigkeit zu empfinden. Bin ich einverstanden? Und dann Ischios, Liebe braucht Kraft, ganze Kraft. Liebe ist stark wie der Tod, Liebe ist kraftvoll, sie verändert. Einverstanden. Lassen wir so. Und jetzt kommt, das ergänzt Jesus, Liebe braucht Verstand. Dianoias. Liebe ist also nicht gedankenlos, sondern mit dem Wissen für andere verbunden. Mit dem Wissen um dessen Wohl. Ich lerne zu denken, wie der andere denkt. Ist darum mein Denken in der Liebe wichtig? Liebe ist eben nicht nur ein anderes Wort für ein schönes Gefühl, liebe Gemeinde. Es geht um ganzheitliche Liebe, Mitdenken, Mitdenken. Jesus, der mich ganz beansprucht, spricht mich auch im Denken an. Und das macht mich nachdenklich. Und nun zweitens, also ganzes Herz, ganze Seele, ganze Kraft, ganzes Denken, kein Problem, mache ich mit links. Na, den möchte ich sehen. Ja, es kann eigentlich zu der Sache der Liebe nur eine Antwort geben. Ja, ich bin da raus. Ja, lieber Gott, das kann ich nicht. Nein, so kann ich nicht leben, das schaffe ich nicht. Ich bin damit überfordert. Ich kann Gott weder über alles lieben, noch kann ich den anderen lieben wie mich selbst, unter anderem auch deswegen, weil ich nicht imstande bin, mich selbst zu lieben. Und wenn schon, habe ich jetzt gedacht, lieber Gott, wenn ich nicht über alles dich lieben kann, dann wenigstens etwas Zeit, etwas Liebe, etwas Geld, etwas Kraft als Zeichen meines guten Willens. Mein Gott, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und mit dem Nächsten geht das dann weiter. Da sage ich, ja, ich muss erstmal gelernt haben, mich selbst zu lieben. Und wenn ich dann ausreichend lange mich selbst genug geliebt habe, wann wird das eigentlich sein? dann werde ich auch meinen Nächsten lieben können. Vorher bin ich halt nicht so weit. Muss jeder Verständnis für haben. Da habe ich also ein paar psychotherapeutische Weisheiten und schwupp, habe ich den Totalanspruch Gottes auf mein Leben ausgehebelt. Kann das sein? Nein, das geht nicht. Ich merke, das stimmt irgendwas nicht. Und die Radikalität für mich fängt mit diesem uneingeschränkten Eingeständnis an. Ja, Gott, du hast recht. Ich kann nicht so lieben. Ich kann auch nicht so leben. Ich kann nur eins. Ich kann mich nur deiner Liebe aussetzen. Und da gibt es ein ganz kleines Wort in diesem Abschnitt, das hat mich aufmerksam werden lassen. Dort heißt es, der Herr, unser Gott. Gott ist mein Gott, als ich noch gar nicht imstande war, ihn zu lieben. Und schon als er mich aufforderte, ihn zu lieben, war er schon in Liebe mir zugewandt. Unser Gott. Johannes schreibt das in seinem Brief später mit ein bisschen anderen Worten und sagt, lasst uns einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4, Vers 19. Und von Franz Werfel habe ich irgendwann diesen Satz mal aufgeschnappt, den ich gut fand. Gott fordert uns nicht auf, ihn zu lieben, weil er unsere Liebe nötig hätte, sondern weil wir in der Liebe zu ihm wachsen und reifen. Gott will nicht mehr von dir und von mir, als er uns zuvor gegeben hat. Und mit der Liebe, mit der ich mich von ihm lieben lasse, werde ich ihn lieben können. Sonst geht gar nichts. Sonst geht gar nichts. Der entscheidendste Wesenszug Gottes liegt in seiner brennenden, von leidenschaftlicher Liebe brennenden Herzen. Liebe Gemeinde, unser Gott ist ein mitgehender Gott, der läuft neben mir, um Anteil zu nehmen und um Erbarmen zu haben, wie es mir in meinem Alltag geht. Gott geht hinter mir aus Sorge, ich könnte mich vielleicht verirren. Und er läuft mir hier und da auch entgegen, weil er nicht erwarten kann, mich in seine Arme zu nehmen. Von diesem Gott reden wir, von dieser Vaterliebe. Und nun fragten wir, wie kann das sein, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten praktisch so auf einer Ebene steht? Also, dass Jesus das auf eine Ebene stellt, heißt nicht, dass wir es verwechseln sollen, sondern erklärt einfach nur, das gehört untrennbar zusammen. Es kann nicht sein, dass jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder. Das geht nicht, das ist gelebte Lüge. Und Gemeinde wird daran erkannt, dass sie untereinander sich liebt, weil sie Gott liebt. Und wir können auch nicht einfach sagen, ja, ich habe so viel menschlich Gutes getan den anderen, damit muss Gott schließlich zufrieden sein. Man darf das nicht gegeneinander austauschen. Es gehört untrennbar zusammen. Liebesfähig bin ich nicht von mir aus. Liebesfähig macht mich die Liebe, mit der Gott mich liebt. Und dann wird weiteres klar. Kommen wir zum letzten Punkt. Warum ist der Schriftgelehrte dem Reich Gottes nur nahe? Warum ist er noch nicht drinne? Der Schriftgelehrte immerhin war dem Reich Gottes schon nahe. Jesus sagt manchmal hat einmal zu den Schriftgelehrten gesagt, ihr seid wie getünchte Gräber. Das heißt zwar weiß aussehend, aber eigentlich stinkende Aushöhlungen. Krasses Wort. Und der Schriftgelehrte war dem Reich Gottes nahe. Das war doch was. Wie kam er denn dahin? Wie kommt man denn dem Reich Gottes nahe? Und da gibt es zwei Beobachtungen aus meiner Sicht. Und wann immer, haben wir nochmal das Bild von Sieger Köder? Und wann immer aus dieser Menschengruppe einer hier sitzen würde und sagen würde, ja, du kannst da 100-mal zu Gott weisen, ich bin ganz weit weg, meine Verletzung, meine Zweifel, meine Ängste, meine Fragen, meine Erlebnisse, nee, dem Reich Gottes bin ich nicht nahe. Und dann habe ich in dem Text zwei Sachen gemerkt, wie man dem Reich Gottes nahe kommt. Und bei dem Schriftgelehrten war das so, indem er die wichtigste Frage, die ihn bewegte, bei Jesus zu klären suchte. Dadurch kam er dem Reich Gottes nahe. Wo ich meine Ratlosigkeit und meine Verletzung, meine Unsicherheit und mein Nichtwissen, meine Fragen und mein Misstrauen an Jesus sende, bin ich dem Reich Gottes nahe? Das ist genial, finde ich. Jesus will das geradezu. Er sehnt sich danach. Und deswegen sagt er, du bist mir schon ganz, ganz nah. Und die zweite Antwort, Beobachtung, indem ich die Antwort, die ich erhalte, tatsächlich anerkenne. Gott Recht geben in meinem Leben, das bringt Nähe zu ihm. Ich kenne Gesprächspartner, manchmal auch unter den Soldaten, obwohl die immer sehr offen sind eigentlich, die diskutieren und diskutieren. Du redest dir Fransen an die Lippen, aber am Ende wollen sie eigentlich nur bei ihrer Meinung bleiben. Und viele Leute, da kann Gott sonst was ihnen schicken. Sie wollen eigentlich bei ihrer vorgesetzten Meinung bleiben. Sie wollen gar nicht, dass Gott sich einmischen darf. Und wenn ich dem Reich Gottes nahe sein will, wie der Schriftgelehrte, dann muss ich einfach seine Antworten in meinem Leben einmal so stehen lassen. Das mal ranlassen an mich, was er in seiner Bibel mir sagt. Was fehlt dem Pharisäer denn jetzt noch? Nun, der Markus, der hat sein Evangelium nach Karfreitag und Ostern geschrieben, aber diese Geschichte hat ja vor Karfreitag und Ostern stattgefunden. Das heißt, Jesus hat immer schon ein Recht und Gerechtigkeit vorweggenommen. Bevor es soweit war, war das schon gültig, was er sagte. Ein Beispiel. Man hat eine Ehebrecherin zu Jesus geschleppt, die beim Ehebruch erwischt worden war. Man wollte die steinigen. Und dann sagte Jesus zu ihr, geh hin und sündige nicht mehr. Die wusste gar nicht, was der will. Wie jetzt einfach nicht mehr sündigen? Das geht doch gar nicht. Jeder sündigt. Und Jesus nimmt vorweg, dass sie Hoffnung hat, dass er ihr Hoffnung und Zukunft eröffnet. Er nimmt das vorweg, er stellt sie in diesen neuen Rahmen des Seins. Das verändert sie. Oder noch eine andere Geschichte, der Verbrecher am Kreuz, der mit Jesus gekreuzigt wurde. Also definitiv, der hatte nachweislich überhaupt gar keine Zeit mehr, seine Liebe zu Gott zu beweisen. Und seine ganze Hingabe und sein ganzes Denken und so, der war im Sterben. Und Jesus sagt wirklich und wahrhaftig zu ihm, nicht du bist nahe dem Reich Gottes, sondern du bist mit mir drin, nachher, gleich. Du bist drin. Was lerne ich daraus? Den Zugang zum Reich Gottes, drin sein im Reich des Himmels, Wohnrecht haben, Bleiberecht zu haben, beim Vater zu sein, das findet sich nur durch den Zugang durch Jesus. Darum reden wir von Jesus, darum haben wir sein Bild, sein Kreuz, darum ist er uns das Wichtigste. Wer ihn hat, der hat das Leben. Und dann tut sich die Gnade Gottes für ihn auf und er wird fähig zu radikaler Liebe. Heute ist das Entscheidende, dass er mich einlädt zu dieser neuen, umfassenden, ganzheitlichen Liebe mit ganzem Herzen. Mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt. Können wir das nochmal einblenden? Dass wir es nochmal vor Augen haben. Und bevor jetzt die Orgel gleich spielt und wir noch ein paar Augenblicke Stille haben, möchte ich einfach diesen Text für uns nochmal lesen und möchte, dass das nochmal in unser Herz und Seele fällt und wir von dieser Liebe einfach nochmal etwas spüren und dann wird die Orgel und die Flöte nochmal spielen und wir dürfen noch mal ein bisschen still sein. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung gehört. Welches Gebot ist das Wichtigste von allen? Und Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Und das Zweite, liebe deinen Nächsten, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete ihm der Schriftgelehrte, ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Ja, einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Und als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken und Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in dem auferstandenen Jesus Christus. Amen.